Realität des Glaubens. Die Frage, ob Gott existiert, ist eigentlich keine zentrale Frage des Christentums. Sie ist überhaupt keine religiöse Frage, sie ist eine philosophische Frage. Die Religion antwortet nicht auf die Frage nach der Existenz Gottes, sondern sie beschreibt Gott, empfiehlt und fördert eine Beziehung zu ihm. Gottes Existenz wird in der Religion vorausgesetzt. Wohl auch deshalb, weil eine lebendige Beziehung zu Gott mit der Behauptung, er würde zumindest existieren, völlig unzureichend begründet ist. Mittlerweile befinden wir uns jedoch in einer Zeit, die wir getrost als naturwissenschaftliches, geistvergessenes Zeitalter bezeichnen können. Und so ist die Frage nach der Existenz Gottes für viele zur wesentlichen Frage geworden, sowohl für Skeptiker, die durch ein Fehlen von Beweisen aus den Naturwissenschaften ihre Areligiosität rechtfertigen, als auch für Glaubende, die sich fragen, ob sie vielleicht nur einer Illusion erliegen. Glauben religiöse Menschen neben der sichtbaren Wirklichkeit an eine zusätzliche Realität? Wie hängen eigentlich Naturwissenschaften und Religion zusammen? Sehen religiöse Menschen im buchstäblichen Sinne Gespenster? Haben sie Halluzinationen? Früher glaubte man, Wissenschaft und Religion widersprechen sich. Heute geht man von einem beziehungslosen Nebeneinander aus. Weder das eine noch das andere ist richtig, denn Gott, die Religion, die Natur und die Naturgesetze sind alle Teil der einen Wirklichkeit. Religiösen Menschen wird oft vorgeworfen, sie würden Ereignisse in ihrem Leben als Zeichen für eine größere Wirklichkeit interpretieren. Dabei seien diese Gegebenheiten entweder nur Zufall oder ein Produkt von Naturgesetzlichkeiten. Man bezichtigt religiöse Menschen, anstatt die Dinge zu nehmen, wie sie sind, eben als Dinge ohne jede Bedeutung oder Botschaft, in die Wirklichkeit scheinbare Bedeutung hinein zu interpretieren. Besser sei es, so wird oft vorgeschlagen, einfach zu leben und zu genießen, anstatt einen Sinn zu suchen und angeblich zu finden, den es doch gar nicht gibt. Das Faszinierende allerdings ist, dass das gar nicht geht. Der Mensch ist Mensch, weil er alles, was er wahrnimmt, deutet. Ein Mensch, der lächelt, wird nicht nur als Muskel-Knochen-Paket wahrgenommen, dessen Mundwinkel durch eine vollkommen bedeutungslose Neuronenaktivität nach oben gezogen werden. Wir sehen kein Muskelspiel, sondern einen lächelnden Menschen. Wir sehen Leid und nicht nur Abweichung vom Normbefinden. Wir sehen Menschen in die Augen und nicht nur in deren Lichtwahrnehmungsorgane. Wir Menschen nehmen so automatisch eine immaterielle Realität in der materiellen Schicht wahr, dass wir uns dessen meist überhaupt nicht bewusst sind. So wird ein eingefleischter Leugner einer geistigen Realität diesen Satz zwar hören, aber überhaupt nicht merken, dass er schon dadurch widerlegt ist, denn er nimmt nicht nur Schallwellen wahr, sondern er hört Worte, die Sätze bilden. Und damit über die materiellen Möglichkeiten von bewegter Luft und Schallwellen hinaus einen geistigen Inhalt haben. In diesem Fall die Behauptung, es gäbe so etwas wie Geistigkeit. Aber selbst wenn er behauptet, dass es eine solche Wirklichkeit nicht gäbe, benutzt er dazu die Materie, zum Beispiel die Luft als Schallträger, wenn er spricht, um Nicht-Materielles auszudrücken. Ein Redner, der gegen die Existenz jeder Geistigkeit spricht, widerlegt sich schon durch diese Tätigkeit selbst. Er stellt Behauptungen auf. Er wird zudem auf die Reaktion seines Publikums warten, die wiederum geistiger Natur ist, zum Beispiel Zustimmung, Ablehnung, Ironie oder Langeweile. Und die er nur deshalb erkennt, weil er Gesichtszüge, Gestik, Körperhaltung der anwesenden Bioformen interpretiert. Das Aufstöbern von Realitäten in und hinter den Dingen, die wir wahrnehmen, ist unsere Natur. Die Behauptung, es gebe nur die materielle Oberfläche, aber darin keine immaterielle Wirklichkeit, ist im Grunde so absurd, dass es eigentlich eine philosophische Peinlichkeit ist, so etwas nur zu behaupten oder gar zu diskutieren. Nun gibt es innerhalb der materiellen Ordnung Gesetzmäßigkeiten, die gelegentlich Voraussagen auf zukünftige Ereignisse möglich machen. Von einem fallenden Apfel wissen wir zum Beispiel, dass er auch in naher Zukunft weiterfallen wird. Und zwar in Richtung Erdmittelpunkt, bis er zum Beispiel durch die Erdoberfläche daran gehindert wird. Mit dieser systematischen Durchdringung einer Wirklichkeitsebene kommen wir zu ziemlich sicheren Erkenntnissen. Wir nennen diese Systematik Naturwissenschaften. Niemals aber können wir mit der gleichen Sicherheit auf die Existenz einer tiefer liegenden Wirklichkeit schließen. Ob der fallende Apfel ein Angriff des Baumes auf mich ist, ist ebenso eine Deutung wie die Vermutung, der Ball, der sich gerade auf mich zubewegt und der wenige Sekunden zuvor eine menschliche Hand verlassen hat, sei mir zugeworfen worden. Weder die eine noch die andere These lassen sich aus der materiellen Ebene heraus beweisen. Wer weiß, vielleicht ist der geworfene Ball doch nur ein Zufallswurf in meine Richtung. Und wer will auf der rein materiellen Ebene definitiv ausschließen, dass der Baum mich nicht doch mit Fallobst attackieren will? Keine physikalische Untersuchung kann eine dieser Thesen beweisen, aber auch nicht widerlegen. Sie sind schlicht keine physikalische Realität, obwohl sie eine physikalische Realität voraussetzen. Sie sind Behauptungen über eine physikalische Wirklichkeit und zugleich über eine tiefer liegende Realität. Das materielle Geschehen wird interpretiert auf eine tiefere Bedeutungsebene hin. Innerhalb einer Ebene, ob physikalisch oder geistig, können wir sauber argumentieren und Gesetzmäßigkeiten entdecken. Und zum Beispiel zu der klaren Erkenntnis kommen, dass Bäume kein Obst willentlich fallen lassen. Dass geworfene Bälle aber zumeist eine Aufforderung zum Fangen darstellen. Ja, wir können am Kontext des Ballwurfes, fand er im Stadion, in einer Turnhalle oder im Klassenraum oder auf offener Straße statt, an dessen Flugbahn und Geschwindigkeit eine ganze Menge weiterer Dinge erkennen, zum Beispiel, ob der Ball mich treffen oder gar verletzen sollte. Alles das ist, wie gesagt, zwar physikalisch materiell fassbar, aber beinhaltet zugleich eine Bedeutungsebene, zu der wir nicht durch Verlängerung von Prozessen, sondern durch Interpretation Zugang finden. In unserem Alltag interpretieren wir alle unsere Wahrnehmungen auf ihre Bedeutung hin, mit einer Geschwindigkeit und einer Routine, die uns kaum Raum lässt, uns dessen überhaupt bewusst zu werden. Ja, viele Interpretationen sind uns dermaßen in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir zum Beispiel beim Hören einer Autohupe oder dem Ruf der Lautfolge, die wir als unseren Namen bezeichnen, spontan und unwillkürlich reagieren. Das war nicht immer so. Was unser Name ist und was das Hupen im Straßenverkehr bedeutet, haben wir gelernt. Das Wissen darum wurde uns nicht schon mit in die Wiege gelegt, aber dass wir die Wirklichkeit interpretieren, ist uns tatsächlich in die Wiege gelegt, ja, sogar schon menschliche Eigenheit der Kinder im Mutterleib. Seitdem lernen wir. Mittlerweile sind uns auch schon tiefere Schichten geläufig, so erkennen wir aus der Art und Weise, wie unser Name gerufen wird, ob uns Lob, Tadel oder Unheil droht. Wir interpretieren die Stimme anderer Menschen nicht nur als liebevoll oder aggressiv, sondern können auch einen liebevollen Tonfall bestimmter Menschen als nur vorgetäuscht und bösartig interpretieren. Auch das kann uns in Fleisch und Blut übergehen. Je älter wir werden und je größer unsere Erfahrungen sind, umso tiefer können wir unsere Wahrnehmungen deuten. War in der Traurigkeit meines Freundes schon ein Anflug von Resignation und Verzweiflung zu vernehmen? Sollte ich mir Sorgen machen? Für andere mögen bestimmte Interpretationen nicht mehr nachvollziehbar sein, weil sie grundsätzlich oder in diesem speziellen Fall keine Anzeichen für eine weitere, tiefere Bedeutung sehen. So wie ein kleines Kind die Zeitung nicht liest, weil es die Buchstaben zwar sieht, aber nicht in ihrer Bedeutung wahrnimmt, sondern lieber in lustige Fetzen zerreißt, die ganz toll durchs Wohnzimmer schweben. Manche Menschen bleiben ein Leben lang auf dieser Ebene. Okay. Naturwissenschaftler machen Fehler. Das ist kein Grund, an den Naturwissenschaften als solchen zu zweifeln. Es gehört zur Aufgabe und Methode der Naturwissenschaften, Hypothesen über Zusammenhänge aufzustellen, die sie erst anschließend nachweisen oder wieder aufgeben müssen. Manchmal dauert es Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis eine Hypothese widerlegt ist. Und oft gibt es in der Gemeinschaft der Naturwissenschaftler Parteiungen oder Meinungsgruppen, die zum Teil sehr gegensätzliche Auffassungen vertreten. Daher darf es uns auch nicht wundern, dass wir auch bei der Interpretation der Wirklichkeit Fehler machen. Das Entscheidende, worauf es ankommt, ist die Möglichkeit, Fehler als solche zu erkennen. Der Vorwurf, Interpretationen seien Geschmackssache und kein klarer Erkenntnisweg, wäre es dann berechtigt, wenn wir zwischen angemessenen und falschen Interpretationen prinzipiell nicht unterscheiden könnten. Aber dem ist nicht so. Natürlich kann jeder in einem Wolkengebilde im blauen Himmel Hasen, Gummienten, Heidi und den Ziegenpeter erkennen. Die Frage, ob diese Wolken tatsächlich lebendige Objekte sind, lässt sich ohne weiteres klären. Und auch wenn Schriftdeuter einen Text unterschiedlich verstehen oder zwei Schüler den Gesichtsausdruck des Lehrers unterschiedlich deuten, was richtig und was falsch ist, lässt sich herausfinden. Und zwar nicht unbedingt mit naturwissenschaftlichen Methoden, die können zwar helfen und zum Beispiel entdecken, dass Wolken und Hasen und Gummienten ganz verschiedene chemische Zusammensetzungen besitzen und Hasen und Gummienten normalerweise nicht am Himmel schweben. Vielleicht kann es auch hilfreich bei der Interpretation eines Textes sein, wenn ein Chemiker das Alter des Papieres oder der Tinte bestimmt. Aber die Geisteswissenschaften haben auch ihre eigenen, ganz klaren Kriterien, nach denen eine Interpretation, zum Beispiel eines Romanes oder eines Musikstückes, vernünftig zu belegen ist oder nicht. Versuch einmal, deinen Deutschlehrer mit dem Hinweis, Textinterpretation sei unwissenschaftlich und letztlich Geschmackssache und beliebig, als emotionalen Spinner vom Unterricht auszuschließen. Viel Erfolg! Natürlich spielt bei der Eindeutigkeit der Interpretation auch die Textsorte eine Rolle. Lyrik ist letztlich darauf angelegt, mit offenen Sprachbildern zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten nahezulegen. Die Gebrauchsanweisung der neuen Spülmaschine dagegen erlaubt normalerweise nur eine Interpretationsweise, nämlich die, die zur Reinigung des Geschirrs führt. Das gilt auch für die bildende Kunst. Ein Gemälde von Salvatore Dali will gegensätzliche Deutung anregen und auch unbestimmt bleiben. Die grandiosen Kunstwerke, die IKEA den zerlegten Möbeln beilegt, sind in ihrer Interpretation eindeutiger. Auch nicht immer. Das habe ich selbst schon erfahren müssen, aber wie gesagt, es hat sich nachher als Fehlinterpretation erwiesen. Bei meinem letzten Besuch der Atta-Höhle, einer Tropfsteinhöhle im Sauerland, sprach die Höhlenführerin, wenn sie auf eine bestimmte Tropfsteinformation aufmerksam machen wollte, von so wundersamen Dingen wie Eisbären, Weihnachtsmännern, Hochzeitstorten und Märchenschlössern. Und allen Besuchern in der Gruppe war klar, welche Formation sie gerade meinte. Und dennoch geriet keiner in der Gruppe in Panik, weil jemand die bildhafte Interpretation, eine Kalkformation als Eisbären zu bezeichnen, für bare Münze genommen hätte. Es gibt sogar eine eigene Wissenschaft, die sich mit dem Verstehen beschäftigt. Die Hermeneutik. Nun begegnen wir Christen einem Typus von Menschen, der, wenn er konsequent denken würde, den Alltag nicht überleben würde, dem Materialisten. Ein solcher Menschentyp denkt, es gäbe keine weiteren, tieferen Schichten von Sinn hinter der Materie. Natürlich behauptet ein solcher Mensch das nur, wenn jemand von Seele, von Engel oder von Gott spricht. Es wäre ja absurd, das auch auf alles andere zu übertragen, auf Bücher, auf Zeitschriften, Hinweisschilder und so weiter. Bei diesen Dingen scheint auch einem Materialisten klar, dass sich dort Botschaften verbergen, aber eben vom Menschen hineingelegt. Und daraus schließt er, der Mensch sei die Quelle von Informationen, die er in die Natur legt. Darüber hinaus gäbe es keine Deutung. Nun, das klingt schon ein wenig konstruiert. Wir deuten ja nicht nur Schrifttexte und Wolkenformationen. Die allererste und alles entscheidende Deutung ist die des menschlichen Geistes im anderen Menschen. Also eine unsichtbare Ebene, die nicht vom Menschen in einen Gegenstand hineingelegt wurde. Will ein Materialist auch diesen Erkenntnissen eine tiefere Ebene absprechen? Dann wäre alles, worauf ein Mensch sein Leben setzt, nämlich auf Verstehen, Übereinstimmen, Kommunizieren, Liebe, Hass, Beziehungen, eine hohle Illusion. Noch verrückter, dann gilt die Behauptung, es gäbe keinen wirklichen Sinn, auch für den, der diese Behauptung ausspricht. Dann wäre jede Behauptung nur eine mehr oder weniger sinnlose Lautfolge im Rauschen des Kosmos. Ja, es gibt dennoch Materialisten, die diesen Spagat versuchen, indem sie einen neuen Begriff einführen, der innerhalb der materiellen Ebene bleibt. Geist, Seele, Sinn und Bedeutung gibt es nicht. Nichts hat eine tiefere Ebene. Alles, was wir in Büchern und in Gesichtern anderer Menschen entdecken, sei nur Information. Information gibt es, auch in den Naturwissenschaften. Das heißt, materielle Symbole deuten nicht auf tiefere Ebenen hin, sondern auf andere materielle Strukturen. Das gilt zum Beispiel für die DNS, die Erbsubstanz, oder für Kristallbildungen. Einzeller reagieren auf materielle Reize, ebenso wie Pflanzen, also auch das Sonnenlicht ist ein materielles Phänomen. Tiere reagieren auf Signale, die vor Gefahren warnen oder Nahrung ankündigen. Sie reagieren ebenso auf sexuelle Reize, die gelegentlich vollkommen abstrakt sind. Was hindert uns also daran, die Reaktion von Menschen auf das Lachen eines Babys als materiellen Mutterreflex zu deuten? Und die Schlägerei zwischen Männern angesichts einer schönen Frau als primitives Balzverhalten egoistischer Gene zu interpretieren? Nun, ganz einfach. Weil wir nicht nur reagieren, sondern unsere und die Reaktion der anderen verstehen und uns dazu verhalten wollen. Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass Dinge passieren, weil Hormone ausgeschüttet worden sind. Wir wollen den Sinn einer Handlung verstehen. Wir beantworten Warnrufe unserer Artgenossen nicht nur mit angeborenem Panikverhalten oder Nahrungsversprechen mit ungezügeltem Appetit. Wir fragen uns, ob Angstmacherei moralisch ist und ob die irreführende Werbung für falsche Ernährungsmethoden vielleicht strafbar sei. Mit anderen Worten, es ist so offensichtlich, dass wir uns als Menschen eben nicht nur in einer eindimensionalen Informationswelt befinden, sondern wir sind geistige Wesen mit seelischen Tiefendimensionen und einem Hunger nach Sinn. Dieser Hunger nach Sinn und Bedeutung existiert. Und er hat keinen materiellen Ursprung. Er ist also der erste Hinweis auf eine tiefere Ebene, weil er selbst Teil dieser tieferen Ebene ist. Und damit ist der Hunger nach Sinn der erste Grund, Hoffnung zu haben, dass es diesen Sinn auch tatsächlich gibt. Natürlich kann auf der materiellen Ebene nur dann etwas einen Sinn enthalten, wenn eine tiefere geistige Ebene die stoffliche Welt verändern kann. Wenn der menschliche Geist etwas ausdrücken will, muss er Muskeln, Lunge, Luft und Kehlkopf steuern können. Wenn der menschliche Geist dazu in der Lage ist, und das ist ja offensichtlich, dann heißt das nichts anderes, als dass die materielle Welt durch ihre eigenen Gesetze nicht restlos festgelegt ist. Wenn der menschliche Geist den Leib dazu bringen kann, nicht rechts, sondern links abzubiegen, dann ist also der Weg der Füße nicht allein durch Biologie, Chemie und Nervenbahnen bestimmt, sondern offen für eine Beeinflussung durch den menschlichen Geist. Wie anders könnten Menschen Bücher schreiben, Lieder singen, Instrumente spielen und Kunstwerke malen? Was Christen von ihrem Gott glauben, nämlich dass er zart und vorsichtig die Geschicke der Welt lenkt, das geschieht alltäglich, minütlich, sekündlich. Der Mensch ist nur deshalb Mensch, weil seine Seele sich der Materie als Ausdrucksmittel bedient. Aber, und das ist wichtig, die Materie wird durch die Einflussnahme der Seele nicht ihrer eigenen Wirklichkeit und Gesetzmäßigkeit beraubt. Es geschehen nicht ständig Durchbrechungen der Naturgesetze, wenn ein Künstler eine Holzfigur schnitzt. Das Holz des Bildhauers bleibt Holz und wird doch ein Kunstwerk. Der Leib des Menschen bleibt stofflich und wird doch zum Ausdruck einer größeren Wirklichkeit. Die Welt bleibt eine in sich existierende Welt und ist doch Gottes Schöpfung und Widerschein seines Geistes. Die Materie ist offen und zugleich autonom. Sie ist autonom, weil sie eigene Gesetze hat und diesen gehorcht. Sie ist offen, weil in ihrer Existenz Sinn, Bedeutung und Schönheit zum Ausdruck kommen kann. Was ist nun Glauben? Vielleicht können wir in der Wirklichkeit verschiedene Schichten unterscheiden, obwohl diese Schichten nicht wie Ebenen einer Tiefgarage deutlich voneinander getrennt sind, sondern eher wie die Farben des Regenbogens ineinander übergehen, ohne dass exakte Trennlinien erkennbar sind. Aber dennoch gibt es diese verschiedenen Farben. Die erste, oberste und deutlichste Schicht ist die der Materie, der sinnlichen Wahrnehmung. So wie auch Fotoapparate, Kameras oder Messgeräte die Welt wahrnehmen und in unzähligen Daten beschreiben. Auch wenn einige der Daten strittig sind und die Zusammenhänge nicht immer eindeutig, die materielle Oberfläche dieser Welt ist klar erfassbar. Doch Menschen und auch Tiere sehen nicht nur Farben, Werte und Daten, sondern sie erkennen in dieser Welt ihresgleichen. Sie reagieren zielgerichtet auf Signale und Symbole, sie deuten Spuren, Gerüche und Geräusche. Das kann keine Kamera und kein Messgerät. Eventuell die daran angeschlossenen Rechner und Computer oder sonstigen Systeme. Allerdings nur, wenn sie wiederum vom Menschen entsprechend programmiert und gestaltet wurden. Noch eine Ebene tiefer deuten vor allem die Menschen die Signale und Symbole. Ob es sich dabei um das Lächeln eines menschlichen Gesichtes handelt oder um die Leuchtreklame am Times Square in New York und befragen sie auf deren Aussagen und Absichten. Sollten wir durch das Lächeln oder die Reklame verführt werden? Oder nur erfreut, unterhalten oder sogar belohnt? Wir suchen nach einem Sinn und sind damit schon jenseits des Materialismus, aber noch nicht bei Gott. Wir können noch weitere dieser Zwischenebenen unterscheiden, wenn wir wollen. Wir können nicht nur fragen, warum ein Mensch lächelt und welche Absicht er damit verbindet. Wir können diese Absicht wiederum hinterfragen und sie als gut oder böse qualifizieren. Noch eine Ebene tiefer können wir fragen, ob unsere Maßstäbe von Gut und Böse angemessen oder veraltet sind und so weiter. Wenn wir nun einen religiösen Menschen betrachten, stellen wir fest, dass er in Bezug auf Gott nichts wesentlich anderes tut. Glauben ist keine neue, abstrakte und dem Menschen fremde Tätigkeit. Der Mensch, der zu dem Schluss kommt, dass Gott existiert, hat nicht eine Grenze der Rationalität überschritten, sondern bleibt in dem, was er tut, ganz und gar Mensch. Wie beim Betrachten eines menschlichen Gesichtes schließt der religiöse Mensch auch außerhalb der von Menschen gestalteten Wirklichkeit, von der materiellen Oberfläche, auf eine darin liegende geistige Sinnebene. Im Grunde ist der glaubende Mensch nur ehrlicher als die sogenannten Materialisten, denn auch diese interpretieren die Wirklichkeit immer und überall, wenn auch als sinnlos und rein stofflich, während der Glaubende erkennt, dass vieles auf der materiellen Ebene sinnvoller Ausdruck einer tiefer liegenden Ebene ist. Wir alle, wohlgemerkt, wir alle, suchen nach diesen Elementen, die nicht allein den Gesetzlichkeiten der Natur unterliegen, sondern zugleich Zeichen, Botschaften, Hinweise, klare Signale oder sogar Ansprache eines vernunftbegabten Geistes sind, der hinter allem steht. Auch wenn der eine oder andere behauptet, diese Suche sei erfolglos und vergeblich, sie halten dennoch Ausschau. Again and again, wir können gar nicht anders. Wir interpretieren mit einer wunderbaren Selbstverständlichkeit in jedem Augenblick, in dem wir mit Menschen reden, ihnen ins Gesicht schauen, ihre Nachrichten lesen, im Brief oder im Handy oder im Internet oder ihre Produkte betrachten. Das tun wir aber auch, wenn wir auf die Natur schauen, unser Leben anschauen oder das Weltgeschehen betrachten. Ein paar Beispiele religiöser Wahrnehmung. Genauso wenig, wie ich die Gesamtheit der menschlichen Wahrnehmung in wenigen Sätzen beschreiben kann, genauso wenig kann ich die gesamte Wahrnehmung der tieferen Sinnebene durch einen Verliebten oder Glaubenden, beide haben in dieser Hinsicht große Ähnlichkeit, hier auflisten. Aber ein paar Beispiele möchte ich geben. Zum Beispiel, was Wunder angeht. Immer wieder betonen Naturwissenschaftler, dass Wunder entweder doch natürlich erklärbar sind oder sich um eben sehr unwahrscheinliche, aber letztlich nicht unmögliche Ereignisse handelt. Für einen religiösen Menschen ist das sekundär. Es geht nicht um die Frage nach der Verletzung einer naturgesetzlichen Oberfläche, sondern um die Botschaft. Ein Mensch war schwer krank und jetzt ist er wieder gesund. Gebete wurden erhört und das Vertrauen in Gott nicht enttäuscht. Ein Sturm lässt ausgerechnet in dem Augenblick nach, in dem jemand sein Vertrauen auf Gott setzt. Oder das Telefon klingelt und eine erlösende Nachricht wird verkündet, als ich gerade meinen Glauben aufgeben wollte. Oder es fällt unwahrscheinlicherweise Schnee, als ich um ein Zeichen gebeten habe. Und so weiter. Natürlich sind das oft keine nachweisbaren Übernatürlichkeiten. Obwohl es unzählige Ereignisse gibt, für die sich bislang keine plausible Erklärung findet. Aber ganz ohne einen Überraschungseffekt werden wir wohl kaum von Wundern sprechen. Aber selbst wenn alle Elemente vollkommen in der naturgesetzlichen Ordnung bleiben, ergeben sich Momente, die einen unverkennbaren Sinngehalt haben. Wir sprechen in diesem Fall von Fügung oder Vorsehung, lateinisch Providentia. Meist erkennen wir Fügungen durch sogenannte Koinzidenzien, also für uns sinnhafte Zusammentreffen von offenbar unabhängigen Ereignissen. Gerade denke ich zum ersten Mal seit langem an meinen alten Schulfreund, da klingelt das Telefon und er meldet sich. Oder ich habe das Gefühl, dringend jemand kontaktieren zu müssen. Kaum melde ich mich, erfahre ich, dass er ausgerechnet jetzt meine Hilfe braucht. Oder ich fahre zu einem bekannten Wallfahrtsort. Ausgerechnet dort beginnen die Medikamente, die ich schon seit langem nehme, zu wirken und meine Krankheit verschwindet. Oder ich spiele mit dem Gedanken, meine Gitarre abzugeben. Da meldet sich mein Nachbar und fragt, ob ich nicht eine gebrauchte Gitarre als Weihnachtsgeschenk für dessen Tochter habe. Oder. Nichts davon ist naturwissenschaftlich auffällig. Weder als Wunder, noch als etwas extrem Unwahrscheinliches. Keine naturwissenschaftliche Überlegung bringt uns dazu, an eine Fügung zu glauben. Es ist offensichtlich der Sinn, der in den Ereignissen liegt. Bedeutungsvolle Ereignisse, die uns manchmal dermaßen hartnäckig verfolgen, dass sogar hartgesottene Materialisten beinahe den Verstand verlieren, anstatt an eine Sinnstiftung zu glauben. Ebenso erlebt der betende Mensch Antworten im Gebet, die Gott oder die Heiligen oder ein Schutzengel gewährt. Nicht nur Gedanken, die sich scheinbar zufällig in meinem Kopf tummeln, lassen plötzlich eine Bedeutung erahnen, ebenso können dies Ereignisse, Bibelstellen oder Worte, die mir von Menschen eigentlich in einer anderen Absicht geschenkt werden, tun. Wenn wir Fügungen, also die Einsteuerung von Sinn in diese Welt hinein, akzeptieren, dann ist der Schritt nicht schwer, darin eine Möglichkeit zu sehen, mit der Quelle dieser Botschaften zu kommunizieren. Möge es Gott sein, Engel, Heilige oder für die Nichtchristen das Schicksal, die mit mir seiende Macht oder die Midichlorianer. Die Mitteilung von Sinn mittels der materiellen Welt hat immer eine Antwort zum Ziel. Wunder und Fügungen haben eine Botschaft für den, der sie als solche wahrnimmt, die Beziehung herstellen möchte. Kritik. Kann man daran üben. Es gibt Menschen, die würden zwar sagen, ja gut, der menschliche Körper ist von einem Geist gesteuert und den kann man erkennen. Aber diese Welt ist nicht von einem göttlichen Geist irgendwie mit Sinn ausgestattet. Kritiker, die zwar diese Interpretationsfreude des Menschen nicht leugnen, aber darin keinen Erweis für eine tiefere Sinnebene erkennen, führen verschiedene Gründe an. Ein erster Grund wäre, dass es sich bei der menschlichen Interpretation der Wirklichkeit lediglich um einen von der Evolution hervorgebrachten Mechanismus handelt, der uns letztlich schützt. Wir hören Geräusche und deuten sie entweder als Gefahr, Vorsicht, Raubtier im Gebüsch. Wir sehen Gesten unserer Artgenossen und deuten sie als Hilferuf, Hilfe, ich bin verletzt. Wir nehmen einen besonderen Geruch wahr und wissen, dass Mama uns gerade unsere Lieblingssuppe kocht. Hurra, Erbsensuppe. Und so weiter. Und so vermuten die Evolutionstheoretiker, weil wir uns ständig schützen, aufeinander achten und Hunger haben, interpretieren wir einfach alles, was wir wahrnehmen. Das klingt einleuchtend, ist es aber nicht. denn es unterscheidet von den vormenschlichen Kommunikationssystemen unserer tierischen Vorfahren nicht nur die Komplexität der Kommunikation der Sprache, sondern die Frage nach der Absicht dessen, was wir vermitteln. Wir nehmen nämlich nicht nur die Suppe wahr, die für uns gekocht wird, sondern wir freuen uns über die Bedeutung, die diese Suppe hat. Dass ich an meinem Geburtstag mein Lieblingsessen serviert bekomme, oder auch eventuell nicht. Wir hören nicht nur Hilferufe anderer, sondern deuten dies als Wichtigtuerei oder als Gelegenheit, uns als barmherzige Samariter zu profilieren. Wir nehmen nicht nur die Gefahr im Gebüsch wahr, sondern überlegen auch, ob wir eventuell für unsere noch schlafende Frau bereit sind, unser Leben zu riskieren und so weiter. Es gibt einen zweiten Einwand. Manche behaupten, dass wir bei der angeblichen Interpretation von Wirklichkeit nur optischen Täuschungen erliegen. Unsere Wahrnehmung interpretiert nämlich schon die Wirklichkeit, bevor sie unserem Bewusstsein zugänglich gemacht wird. Auf einigen Bildern scheinen Farbenpunkte sich zu bewegen, auf anderen sind die Größenverhältnisse auf den Kopf gestellt, auf wieder anderen wirken gerade Linien krumm. Die Schaltung unserer Neuronen interpretiert die Wirklichkeit. Einen Sinn habe das Ganze aber nicht. Das klingt weniger einleuchtend. Selbstverständlich gibt es optische Täuschungen, das wissen wir, weil wir sie durchschauen können. Menschen, die zwar in ihren Proportionen verzerrt wirken, bleiben für uns aber immer noch Menschen, die wir lieben oder mögen. Die Sinnebene wird von diesen Dingen nicht berührt. Und drittens, ein möglicher Einwand, Kritiker leugnen schlicht und einfach jede tiefere Bedeutung der Wirklichkeit, weil es keinen Gott gäbe und alles einfach so sei, wie es nun mal ist. Das ist übrigens die einfachste Gegenposition und alles Einfache ist immer auch irgendwie einleuchtend. Aber das ist mehr als inkonsequent. Wenn wir der Versuchung nachgeben, in dem, was mir mein Nachbar sagt, einen gewollten geistigen Inhalt zu erkennen, etwa der Gestalt, dass er mich zu einem Grillfest einlädt, mit welcher Begründung will ich dann dem, was in meinem Leben geschieht, jeden weiteren Inhalt absprechen? Konsequent wäre es, entweder jeden Geist zu leugnen. Die Welt ist nichts als eine funktionierende Materie. Es gibt weder Sinn, noch Geist, noch Botschaft. Und somit auch keine Einladung zu Grillfesten und auch kein Freibier. Oder die Wirklichkeit ist bis auf ihren Grund angemessen zu interpretieren. Allerdings gibt es auch berechtigte Kritik. Interpretation von Wirklichkeit ist nämlich nichts Willkürliches oder Unlogisches. Das wird euch auch jeder Deutschlehrer bestätigen. Eine Interpretationsleistung kann man sogar benoten. Weshalb wir selbstverständlich berechtigte Kritik an unseren Interpretationen nicht nur zulassen müssen, sondern dazu verpflichtet sind, diese Kritik zu bedenken. Berechtigte Kritik kann nur der üben, der zwar grundsätzlich die Interpretation der Wirklichkeit nachvollziehen kann, der aber in diesem oder in jenem Fall die Sinnhaftigkeit bestreitet oder korrigieren will. Entweder, weil er begrenzt die Zufälligkeit eines Ereignisses ausschließen kann, wie zum Beispiel bei einer Maschine. Die Reaktion eines Menschen ist nicht berechenbar und vorherbestimmt und grundsätzlich offen für Sinn. Wenn aber eine Lampe zu leuchten beginnt, nachdem ich den Lichtschalter betätigt habe, dürfte diesem Ereignis keine weitere Bedeutung zugemessen werden, auch wenn Kettwiesel, einige kennen ihn vielleicht noch, darin den magischen Elektriktrick gesehen hat. Natürlich gilt es auch hier genau zu unterscheiden. Dass ein Auto zum Beispiel fährt und Menschen von A nach B bringt, braucht nicht unbedingt als göttliches Gnadengeschenk betrachtet zu werden. Anders sieht es aus, wenn dieses Auto im letzten Moment anspringt, obwohl es das schon seit Stunden verweigerte. Und das noch dazu auf den Bahnschienen angesichts eines herannahenden Zuges. Ein zweiter berechtigter Einwand ist, wenn der vermutete Sinn dem Wesen des Urhebers widerspricht, wenn zum Beispiel ein Ereignis als Gottes Aufforderung zum Massenmord gedeutet wird oder die AIDS-Krankheit als Strafe Gottes. Diesen Interpretationsrahmen kennen wir auch von der Deutung menschlicher Regungen. Weil wir jemanden kennen, schließen wir bestimmte Deutungen seiner Mimik, seiner Worte oder seines Verhaltens aus. Und andere liegen besonders nahe. Je besser wir jemanden kennen, umso geringer wird die Gefahr von Missdeutungen und Missverständnissen. Oder letztes Beispiel für eine berechtigte Kritik. dann, wenn die Interpretation offensichtlich an den Haaren herbeigezogen ist. Denn es gibt durchaus eine Objektivität und eine prüfbare Angemessenheit von Interpretationen. Wer zum Beispiel einen verpassten Bus als Hinweis auf den bevorstehenden Weltuntergang deutet, verlässt jede Interpretationslogik. Sinn und Sprache ist nicht denkbar ohne einen nachvollziehbaren Rahmen, in dem zum Beispiel Symbole definiert werden. Wer außerhalb jeder Sinn-Symbol-Zuordnung wild drauf los interpretiert, macht sich lächerlich. Fassen wir alles zusammen. Was haben wir durch diese Beschreibung der Wirklichkeit erreicht? Nun, wir haben Gott weder bewiesen, noch mögliche Hinweise auf Gottes Existenz in den Rang von Beweisen erhoben. Im Gegenteil, wir haben nur auf Phänomene hingewiesen, die sowieso schon bekannt waren. Aber wenn wir Beweise als Folgerung innerhalb einer Ebene definieren und Interpretationen als Folgerung auf tiefer liegende Ebenen, dann ist die Erkenntnis, dass wir Gottes Mitteilung nicht beweisen können, nicht mehr dramatisch. Selbstverständlich können wir, naturwissenschaftlich, weder die Existenz Gottes, der Seele, der Liebe oder einer anderen geistigen Wirklichkeit beweisen, sondern immer nur durch Interpretationen erschließen. Die eigentliche, wesentliche und für uns Menschen entscheidende Realität lässt sich überhaupt nicht beweisen, sondern nur durch Interpretation der Wirklichkeit erkennen. Wer das nicht wahrhaben will, hat einen mehr als eingeschränkten Begriff von Wirklichkeit.